Wir möchten den Herrn anbeten und preisen für das, was geschehen ist. Dieses Schiff ist angekommen. Diese Schiffgemeinde geht weiter. Und wir wollen den Herrn preisen. Vater, ich danke dir und ich bete dich jetzt an, dass wir Bethlehem haben, dass wir Jesus haben, dass wir diesen Stern miteinander erleben und sehen durften. Herr, wir wissen so viel jetzt über dein Kommen. Und ich weiß, du bist nicht nur einmal gekommen, sondern bist auch jetzt gegenwärtig mitten unter uns. Lass uns einfach Gott jetzt anbeten und einfach preisen, weil er gegenwärtig ist. Jesus ist gegenwärtig. Bethlehem ist hier bei uns, hier in der neuen Nazarethkirche am Leopoldplatz. Jesus ist hier, wo zwei oder drei zusammenkommen in seinem Namen. Und wir preisen dich, Jesus. Wir beten dich jetzt an. Es ist, oh Herr, die Zeit deiner Gegenwart jetzt. Und wir wollen uns ganz besonders an dir erfreuen. In der Weihnachten, wo die Engel das Evangelium predigen. Herr, wo die Menschen die Weihnachtslieder hören. Herr, und wir möchten auch von dir hören. Noch mehr von dir. Auch heute Morgen. Amen. Amen. Wir beten Gott weiter an. Ich komme mit Macht. Der Herr kommt mit Macht. Das erste Mal kam Jesus als Baby in Bethlehem im Stall, hilflos, schwach, gebrechlich. Maranatha, unser Herr kommt. Jesus kommt mit Macht und Herrlichkeit als König. Und genau das wollen wir jetzt hören in unserem Gemeindebibelunterricht und uns wieder ganz neu motivieren. Unser Herr kommt mit Macht. Halleluja. Oh, glory, glory, glory. Oh, lasset uns anbeten, lasset uns anbeten, lasset uns ihn anbeten heute Morgen. Oh, bet ihn an. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Gott setzt einen Punkt, Gott macht ein Ende und seinem Heiligen Geist verherrlicht sich in diesem leeren Grab und den vollen Söller mit dem Heiligen, erfüllt im Heiligen Geist. Oh, Halleluja, Halleluja, Halleluja. Herbei, euer Gläubigen. Herbei, euer Gläubigen. Halleluja, mit all den Erlösten preisen wir den Herrn, beten wir den Herrn an. Siltirpulentan. Herr, du bist ein gerechter Gott, ein heiliger Gott. Oh, du bist ein barmherziger Gott. Ein Gott, der alles wiederherstellt. Ein Gott, der alles gut macht. Ein Gott, der es herrlich hinausführt. Du bist ein wunderbarer Gott. Halleluja. Oh, meine Seele, lobpreise den Herrn. Du siehst die Niedrigkeit deiner Knechte und Mägde. Du siehst die Niedrigkeit deiner Kinder in dieser Welt, die unten durch müssen. Aber Herr, wir preisen dich. Wir winken dir zu, lieber Heiland. Halleluja, Barmherzigkeit und Gutes folgt uns heute Morgen. Halleluja, Halleluja. Oh, glory, shiri passendi, le rebesche, der rappelleninti. Mein Herr und mein Gott, ich preise dich, ich bete dich an. Halleluja, 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 Halleluja. Es ist Weihnachten, Advent. Der Herr ist gekommen. Der Herr ist hier heute Morgen. Halleluja, schau nicht auf deine Mängel, auf deine Defekte, auf deine Armut, schau nicht auf deine Krankheit, schau auf Jesus heute Morgen, er ist hier. Oh, Halleluja, 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 Halleluja. Danke, Jesus, Halleluja. Halleluja, 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 Jesus ist hier. Oh, lasset uns anbeten. Oh, lasset uns anbeten, den König Jesus. Oh, lasset. Halleluja, danke Jesus für deine Liebe, danke für deine Treue, danke für deine Barmherzigkeit. Danke für den offenen Himmel heute Morgen, Herr, dass wir in deiner Gegenwart sein dürfen und dass wir dich hier an irdischer Stätte preisen dürfen, hier in der neuen Nazarethkirche. Herr, wir erheben dich. Oh, glory, glory, glory. Lass uns dem Herrn einen Applaus geben. Lass uns ihn erheben. Lass uns ihn groß machen. Lass uns ihn verherrlichen heute Morgen. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Wir bleiben in der Anbetung und singen noch ein paar Choruses. Gott nicht gut, Amen. Halleluja, der Himmel ist offen, weil Jesus gekommen ist. Jesus hat ein Loch in den Himmel gerissen. Und er ist hier. Bethlehem ist geschehen. Dieser Stern von Bethlehem, der beschäftigt mich immer noch. Ich bin noch nicht fertig mit dem Stern von Bethlehem. Bin begeistert. Jesus ist hier. Hat den Himmel geöffnet. Preis Gott. Und der Herr nimmt dieses Opfer. Halleluja. Es ist nicht ein fleischiges Opfer, fleischendes Opfer, sondern es ist ein geistliches Opfer, das wir dem Herrn hier gebracht haben. Herr, und wir preisen dich jetzt. Halleluja, Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Preis dem Herrn. Lob und Dank. Halleluja. Amen. Lasst uns Platz nehmen.
Ich möchte noch etwas euch empfehlen. Das ist mir beim Singen und Beten hier heute gekommen. Gestern dieser Liedernachmittag, da sind so viele gute Beiträge gewesen. Wir können nicht die Lieder auf die Kassette aufnehmen, weil wir wegen GEMA die Rechte. Aber es ist, ich finde, es wird ein ganz tolles Weihnachtsgeschenk sein. Die Uschi hat mir erzählt beim Kopieren, als sie das kopiert, sie sind nur Tränen gelaufen. Also es ist wirklich bewegend und ich denke, es waren sehr gute Beiträge. So, vielleicht willst du eine Weihnachtsgeschichte deinen Freunden, lieben Nachbarn schenken. Bestell bei der Uschi, damit sie das rechtzeitig bis Heiligabend fertig hat, die Kassette. Ich weiß, es geht nicht so schnell, aber das kann wirklich, vielleicht klappt es. Wir glauben an Wunder. So, und vielleicht hilft ihr jemand noch. Oder vielleicht kann jemand auch noch, wenn du ein paar Kopien hast, kann man das dann zu Hause weiterkopieren. Ich denke, es ist ein gutes Geschenk einzupacken, neben den anderen Geschenken, die Kassette. Vielleicht hört sich jemand doch noch an. So, und es hilft. Und wir stellen das ja auch im Internet. Und ich war auch sehr erstaunt. Gerhard hat mir, also die ganzen Klicks, wie viele Predigten runtergeladen sind vom Internet. Nur runtergeladen. Also die Leute haben nicht Kassetten gekauft und nicht CDs gekauft bei uns, sondern runtergeladen sind fast 8000 wo runtergeladen sind. So viele Kassetten haben wir wahrscheinlich dieses Jahr gar nicht verkauft, was runtergeladen worden ist an Predigten vom Internet runter. Also ich denke, dass die arbeiten weiter, diese Dinge. Und irgendwo in Deutschland, Österreich, Schweiz oder woanders auch. Okay, heute Morgen, mein Thema ist Wiederherstellung. Oder bleibt nicht am Status quo. Also Wiederherstellung ist dieses Thema, das mich bewegt. Die Gegenwart Gottes ist das Wichtigste für die Wiederherstellung in unserem Leben. Wenn Gott anfängt, an uns zu arbeiten, dann passieren Wunder, dann passieren Dinge, dann passieren Zeichen. Und Gott kann in einer Sekunde mehr tun, als was wir in 50 Jahren oder 500 Jahren schaffen könnten. Wenn Gott einmal durch unser Leben hindurchgegangen ist, ist unser Leben nicht mehr das Gleiche. Glaubt ihr das? Ist nicht mehr dasselbe. Wir Menschen leiden so arg an der Vergänglichkeit, an den ganzen Umständen unseres Lebens. Alles ist so schnell. Und Herr, ist das wirklich alles, fragen wir uns manchmal. Der Verfall, wir sind dem Verfall dahingegeben. So, diese Wiederherstellung ist ein ganz, 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 ganz wichtiges Thema der Bibel. Die Erlösung ist ein Teil der Wiederherstellung. Weihnachten ist ein Teil der Wiederherstellung, dass Jesus gekommen ist. Wir leiden an der Menschlichkeit, dass es so menschelt, an den Ungerechtigkeiten, an der Lieblosigkeit. Ich weiß nicht, wie viele von euch leiden an der Hartherzigkeit der Menschen, dass die Welt so hart ist. Nicht nur hart, sondern hart ist die Welt geworden. So, und an den Verlusten, Niederlagen, Schwachheiten. Wir müssen so vieles immer loslassen, aufgeben. Und was kommt nach? Wir werden immer ständig gefordert, manchmal sogar überfordert. Wiederherstellung. Wir haben Wiederherstellung bitter nötig in unserem Leben. Jeder Einzelne für uns an seinem Platz, wo er steht. Die alten Israeliten hatten es damals, als sie auszogen aus Ägypten, sie haben 400 Jahre umsonst gedient. Hast du dieses Jahr auch umsonst gelebt, umsonst gearbeitet, umsonst gebetet, umsonst gekämpft? Sieht so aus vielleicht. Und es sieht so aus, lass uns Realisten sein. Ich bin kein Fantast und ich lebe nicht irgendwo in Fata Morgana, sondern die Dinge sind reell, umsonst gearbeitet. Aber dann, als die Kinder Israel ausziehen, sagt Gott, und ihr sollt euch leihen, silberne und andere Gefäße von den Ägyptern, denn ihr sollt nicht umsonst gearbeitet haben. Und das war die Wiederherstellung, nicht umsonst gedient zu haben. Gott entschädigt uns, Halleluja. Gott entschädigt uns mit einer Freude jetzt schon, dass wir raus dürfen, dass wir Gott preisen dürfen. Gestern Abend, ich weiß nicht wie viel, 20 Minuten in Sprachen Gott gelobt und gepriesen, dass sogar die Kassette sich abgeschaltet hat. So, nein, einfach die Herrlichkeit Gottes, Halleluja. Ich freue mich. Das ist ein Stück der Wiederherstellung der Gegenwart Gottes. Wir leiden am Menschsein. Wir leiden an unseren Schwachheiten. Und wir leiden sogar an unserem Herzen. Leidest du auch am Herzen? Nicht, dass dein Herz mal ein bisschen klappert. sondern dass das Herz böse ist von Jugend an. Wie es in der Bibel einmal heißt, das Dichte des menschlichen Herzens ist böse von Jugend an. Du willst das Gute und das Verkehrte kommt heraus. Oder wie Paulus sagt, das Gute, das ich nicht tun will, tue ich. Wir leiden darunter. Und deshalb brauchen wir diese Wiederherstellung. Diese Wiederherstellung. Denn aus dem Herzen kommt manchmal nichts Produktives, nichts Nützliches, nichts Brauchbares heraus. Jesus kam, uns Menschen zu erlösen. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Das ist einer der Weihnachtslieder, das 1000 Millionenfach, ja, 100.000-fach über die Radios geht, über Lautsprecherboxen geht in den Kaufhäusern. Welt ging verloren, Christ ist geboren. Das ist die Botschaft, die die Engel gerade jetzt in Weihnachten predigen. Da predigt nicht Johannes Matutis oder Reinhard Bonke oder Pastor sowieso. Nein, die Engel predigen in den Kaufhäusern jetzt. Die haben Hochkonjunktur und die erzählen, Welt ging verloren, Christ ist geboren. Der Mensch, der das Paradies verloren hat, dort vertrieben worden ist, durch Jesus kommt er wieder zurück. Wiederherstellung. Das erste Werk, das Jesus auf Golgatha vollbracht hat, war beim Schächer, du wirst heute noch mit mir im Paradies sein. Das war die erste Wiederherstellung. Heute noch wirst du mit mir im Paradies sein. Oder wenn Menschen zum Heiland kommen, kommet her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken. Wiederherstellung. Wenn ich zum Heiland komme. Wir müssen nur kommen, nur annehmen, nur glauben. Die Bibel ist voll von Bildern der Wiederherstellung. Die Bibel ist voll von Bildern der Wiederherstellung. Gottes Interesse ist deine Wiederherstellung. Egal wo du, unter welchem Vorzeichen du geboren bist, unter welchem Vorzeichen du lebst, Gott will deine Wiederherstellung. Der verlorene Sohn ist so runtergekommen und der Vater hat ihn wiederhergestellt. Er hat nichts mehr gehabt, hat alles verlebt, alles verplempert, alles verhurt, alles verbockt, alles versoffen. Und jetzt kommt er zum Vater zurück und der Vater stellt ihn wieder her. Das kann sein Bruder nicht fassen. Deine Geschwister können es nicht fassen, wie Gott dich wiederherstellt. Die religiöse Welt kann nicht fassen, wie Gott einen wiederherstellt. Was und der? Guck mal, wo der vorhin war, wo der sich aufgehalten hat, womit er zu tun hatte. Und den nimmst du auf. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Wiederherstellung. Er hat die Schweinerei verlassen. Er hat den Schmutz verlassen, den Mist verlassen, den Stall verlassen und er kommt zu seinem Vater zurück, hat den Schweinebauer verlassen und hat sich an den Vater gehalten. Und der Vater hat ihn wiederhergestellt. Das ist die Situation, dein und mein Leben, unser Leben. Das spielt sich immer wieder tausendfach ab, wenn Menschen zum Heiland kommen. Wiederherstellung, was ist das? Ortswechsel. Weg vom Verlorensein. Einst und jetzt. Einst und jetzt. Einst wart ihr ohne Gott, einst wart ihr ohne Hoffnung, einst wart ihr ohne Freude, einst wart ihr ohne Frieden und dann Shalom. Weißt du, was Shalom heißt? Schadensregulierung. Dann dieser Ortswechsel. Jetzt bin ich Kind Gottes. Ich weiß zwar noch nicht, was ich noch sein werde, aber jetzt bin ich Kind Gottes, jetzt bin ich gerettet. Jetzt bin ich aus Ägypten heraus, aus dieser Sklaverei, jetzt bin ich aus Babylon heraus, aus dieser Hoffnungslosigkeit, aus dieser Verwirrung, aus dem ganzen Durcheinander, aus dem ganzen Chaos. Jetzt bin ich raus aus der babylonischen Gefangenschaft. Ich darf zurück zum Ursprung aller Dinge, zu Gott. Ich darf das sein, was ich schon immer sein wollte, was ich schon immer sein sollte, was Gott für mich vorgesehen hat. Plan A greift jetzt, Halleluja, auch wenn ich beim Plan Z angekommen bin, Plan A greift jetzt. Das Ursprüngliche, zum Ursprung der Dinge darf ich zurückkommen. Vor Grundlegung der Welt, das erlebe ich jetzt, was damals Gott geplant hat, als er so die Erde, den Kosmos und die ganze Welt entworfen hat, was dann alles ist. Und dann hat er das Buch festgeschrieben. Der und der und der und der und der. Und dann diese Erwählung, diese Berufung. Ich darf in meine Berufung wieder zurückkommen. Wiederherstellung ist das Ursprüngliche wiedererhalten, was der Teufel dir genommen hat. Weißt du, und der Teufel ist ein Räuber, ein Lügner, ein Mörder. Nimmt den Eltern die Kinder weg. Nimmt den Menschen den Partner weg. Nimmt den Menschen das Geld weg. Nimmt den Menschen die Gesundheit weg. Nimmt den Menschen ihre Sicherheit weg. Er ist ein Räuber, zerstört alles, zerbombt alles, verstümmelt alles. Das ist der Teufel. Aber Gott sagt, ich will alles wieder zurückbringen. Weißt du, wie beim Film. Man kann im Film vorwärts laufen und dann sieht man, was die Dinge passieren. Und dann kann man den Film zurücklaufen. Verstehst du? Und dann steht wieder alles da. Und Gott wird den Film des Universums zurückdrehen, Leute. Den Film rückwärts laufen lassen. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gemacht habt, gesehen habt, so im Kino oder sonst was, wenn man so einen Film zurückspult. Gott wird den Film unseres Lebens, deines Lebens, meines Lebens zurückdrehen. Und dann wird wieder alles so sein, wie es am Anfang war. Halleluja. Da wird wieder alles so sein, wie es am Anfang war. Wiederherstellung ist, den Film zurückzudrehen. Die Krankheiten zurückzudrehen. Dann stehst du gesund, da stehst du stark, da stehst du glücklich, da stehst du fröhlich vor dem Herrn. Das ist die Uhr oder der Film, besser ist der Film, wieder so zurückspulen. Er wird dir zurückgeben, was dein Leben verloren hat. Und wie viel Geld, rechne mal aus, wie viel Geld hast du schon verplempert? Wie viel Geld hast du schon verspielt? Wie viel Geld hast du auf falsche Pferde gesetzt? Wie viel Geld? Überleg einmal, wie viel Kraft, wie viel Energie, wie viel schlaflose Nächte. All das wird zurückgespult. All das wird zurückgespult. Dein Leben wird noch einmal von vorne beginnen. Ich glaube nicht an Reinkarnation, aber ich glaube, dass Gott alles zurückspult. Halleluja. Dass Gott wieder alles wiederherstellt. Deine Reinheit, die du verloren hast, deine Unschuld, die du verloren hast, deine Beziehungen, die du verloren hast, auch die Beziehung mit Gott, das Bürgerrecht im Himmel, all das wird dir zurückgegeben werden. Und du stehst wieder wie ein Engel. Nein, noch viel mehr, wie ein Sohn Gottes, eine Tochter Gottes. Deine verlorene Ehre bekommst du wieder. Deine Ehre ist in Schmutz gezogen worden. Und so weiter. Man hat dich in die Pfanne gehauen. Oder wie auch immer, wie man mit dir umgegangen ist. All das wird wieder zurückgeschraubt. Als wenn es nichts gewesen wäre. Zunichte gemacht. Deine Hoffnungen, deine Träume, die du verpasst, verlebt hast. Weißt du, du bist geboren in einer Familie und du hast nichts dafür. Du kannst nichts dafür. Du kannst nichts dafür, dass deine Leute Bettler waren, Arme waren, Flüchtlinge waren. Du kannst nichts dafür, dass du im Krieg geboren bist. Oder du kannst nichts dafür, dass du hier in dieser Hemisphäre geboren bist. Du hättest genauso in der dritten Welt zur Welt kommen können. Du kannst nichts dafür. Und für das meiste in unserem Leben können wir nichts dafür. Du kannst eigentlich für gar nichts. Nur das, was du dich entscheidest oder wofür du dich entscheidest und nicht entscheidest, das kannst du dafür. Aber sonst, für deine Geburt und für deinen Tod kannst du dich nicht entscheiden. Aber Gott macht alles wieder ursprünglich. Wiederherstellung, das ist diese Botschaft, die ich jetzt heute Morgen versuche rüberzubringen. Du kannst nichts dafür, oder viele können nichts dafür, dass es Krieg gab, oder Konzentrationslager gab, oder dass ein Unfall jemand verstümmelte, oder der Arzt einen Fehlgriff machte, oder was es auch immer gewesen sein mag, dass man dich entstellt hat, irgendwie. Du kannst nichts dafür. Vielleicht, aber was soll's. Du kannst nichts dafür, und als wir in Indien waren, da sind kleine Kinder spielen neben verstümmelten Leprakranken. Die sind dort geboren schon in der Leprastation. Die wachsen in der Leprastation auf. Du kannst nichts dafür, wenn du in einer Leprastation groß wirst. Kannst nichts dafür. Kannst nichts dafür, dass deine Eltern Aussätzige sind. Und da wächst dieses Kind auf. Was kann das Kind dafür? Du kannst nichts dafür, dass du hier in Deutschland zur Welt gekommen bist. Du wärst vielleicht auch lieber in Texas zur Welt gekommen. Oder Arizona oder weiß ich sonst noch wo. Du kannst nichts dafür, dass du bei lauter Idioten bist. Ja, kannst nichts dafür, dass du in einer Welt von lauter Verrückten gelandet bist. Wahnsinnigen. Die nur das Materielle im Kopf haben. Nur Mammon im Kopf haben. Du kannst nichts dafür, dass die Welt so gottlos ist. Dass du hier bist. Begreife, du kannst für das meiste in deinem Leben nichts dafür. Wenn du das mal begriffen hast, kannst du schon ein bisschen anders denken. Und ich möchte heute Morgen deinen Horizont sprengen. Begreife, dass du deine Eltern selbst nicht rausgesucht hast. Begreife, du hast vielleicht gar nicht gewollt, dass du überhaupt kommst. Du sagst, im Himmel ist mir viel schöner beim Heiland. Warum muss ich auf diese eiskalte Erde? Warum muss ich hier mich so abquälen? Vielleicht hast du vieles nicht verdient, was man dir so zufügt und zugetan hast. Was hast du im Jenseits drüben verbrochen, dass du hier als Elender geboren bist, wenn ich nur an Indien denke, die an Karma und dergleichen glauben? Oder im vergangenen Leben. Wiederherstellung ist, dass Gott uns wiederherstellt, wie er uns gewollt hat. Halleluja. Wie er uns geplant hat, wie wir einmal waren. Gott rehabilitiert uns. Das ist, was Gott mit uns macht. Wir sind in ein Loch gefallen. Wir haben versagt vielleicht irgendwo. Wir sind verdammt worden, aus irgendwelchen Gründen. Aber Gott stellt uns wieder her, als wenn wir ihn noch nie gesündigt hätten. Damit beginnt die Erlösung. Das ist die Rechtfertigung, die Gott an uns vollzieht. Du musst vorstellen, plötzlich stehst du da ohne Sünde. Und du musst gar nicht viel machen. Du musst nur einmal so an dein Herz klopfen und sagen, Herr, sei mir arme Sünder gnädig, wie dieser Zöllner dort im Tempel. Gott sei mir Sünder gnädig. Und dann heißt es, und er ging gerechtfertigt von dannen. Martin Luther, von dort. Er ging von dannen. Er ging hinaus gerechtfertigt, verwandelt. Er war total anderer Mensch, ohne Sünde. Und alles konnte vergessen, was er vorher vor 5 Minuten gewesen ist. Konnte alles vergessen. Wenn Gott dich wiederherstellt, du kannst vergessen, was vor 5 Minuten gewesen ist. Jetzt soll es Halleluja sagen. Jetzt soll es hochspringen. Jetzt soll es sagen, danke, danke, Jesus. Jetzt hör auf, Pastor. Jetzt reicht's mir. Jetzt weiß ich Bescheid. Wir müssen den Anfang wieder bekommen. Zum Anfang zurückkommen, sonst können wir den Knäuel nicht mehr aufrollen. Und werden wir nicht fertig. Und Gott bringt uns zum unseren Anfang zurück. Und dort, weißt du, sehen wir, wie Gott sagt, wie Gott vorm Spiegel steht und er sagt, ich will den Menschen zu meinem Ebenbild machen. Gott hat den Spiegel genommen und hat reingeguckt und dann hat er angefangen, dich und mich zu formen. Das ist der Moment, wo wir zurück wollen, wie Gott uns gewollt hat, wer sich selbst gesehen hat und wer uns gesehen hat und wer uns macht. Na gut, die Nase ein bisschen länger, Johannes. Ein bisschen mehr Haare drauf und sonst noch was. So, er hat uns als sein Ebenbild dargestellt. Wir kommen, und das haben wir am Mittwoch in der Bibelstunde betrachtet, Geistestaufe. Was ist Geistestaufe? Wir kommen als Raupe zur Welt. Als Raupe. Wir müssen kriechen und Kraut fressen. So kommen wir zur Welt. Und das Bild von Raupe ist das Bild, das mich beschäftigt hier. Das ich weitergeben möchte. Wiederherstellung ist, du bist nicht als Raupe verdammt, als Raupe zu sterben. Sondern du verpuppst dich. Du lässt dich am 1. Januar taufen. Und du schließt einen Bund mit Gott. Und weißt du, was dann wird aus dieser Puppe? Aus diesem Kokon? Da wird ein Schmetterling. Und das, jetzt kannst du nicht vorstellen, diese alte Raupe von Anno dazumal wird plötzlich ein Engel. Fliegt von Blume zu Blume. Von Distel zu Distel. Halleluja. Die mögen Distelschmetterlinge. Dort kommen sie meistens her. So, und plötzlich, du entwickelst ein ganz anderes Leben, eine andere Bestimmung. Du kommst zu dem Ursprung, was Gott gewollt hat. Gott hat uns nicht als Raupen verdammt. Aber das möchte der Teufel uns einreden. Du bist kein Schmetterling. Aus dir wird kein Schmetterling. Du wirst nie in deinem Leben fliegen. Und dann kannst du zu den ganzen Engeln da hochgucken, so viel du willst. Aber das ist ein Lügner. Gott will, dass du Schmetterling wirst. Das ist deine Bestimmung. Und wir dürfen nicht auf dem halben Weg stecken bleiben. Wo kommst du her? Wo gehst du hin? Begreife das einmal. Wenn du das einmal erfasst hast, dann weißt du, Wiederherstellung ist Gottes Programm für mein Leben. Bevor du wiederhergestellt werden kannst, musst du dieses alte Leben, Raupenleben, aufgeben. Dieses Krabbeln, auf dem Bauch kriechen, auf dem Bauch liegen. Wer sein Leben gewinnen will, sagt Christus, der wird es verlieren. Wer es verliert, der wird es gewinnen. Du musst das andere Leben dir anschauen. Das, was Gott gewollt hat. Das wirkliche Leben vor Augen haben. Und das ist Gnade. Was kann so ein Schmetterling, dass es aus der Raupe Schmetterling wird? Kann nichts dafür. Es ist der Gang der Natur, der Lauf der Dinge. Und Wiederherstellung ist auch nichts anderes als Gnade und Geschenk. Und Gesetz. Gnade, Geschenk und Gesetz. Du musst nur diesen Ding laufen lassen. Du hast nichts getan, dass du das bist, was du bist. Hast du was getan, dass aus dir Junge und Mädchen geworden bist, ist, dass du jetzt als Mann zur Welt gekommen bist? Hast du was getan? Hast du was getan, dass du als Weibchen zur Welt gekommen bist? Frau? Hast du was getan dafür? Haben wir was dafür getan? Können wir was dafür? Oder dass jemand mit dunkler Hautfarbe oder mit heller Hautfarbe zur Welt gekommen ist, kannst du was dafür? Dass du nur 1,50 Meter groß bist, kannst du was dafür? Und dass der andere 2,10 Meter ist, kannst du was dafür? Kannst nichts dafür? Du kannst nichts dafür, umsonst alles. Alles von selbst passiert. Du kannst dich nur eines beschenken lassen. und dich so annehmen, wie du bist. Und das ist wichtig. Für Wiederherstellung ist sehr wichtig, dass wir uns annehmen, so wie wir sind. Das haben die meisten nicht begriffen. Die möchten immer was anderes sein. Und fang an, Gott zu danken, dass du das bist, was du bist. Preise ihn und sag Halleluja. Gott schuf die Welt. Das hat er allein gemacht. Hat niemand geholfen. Die Erlösung hat er ganz allein gemacht. Niemand hat geholfen. Jesus vollbrachte alles Große ganz allein. So, er ist der Urheber aller Dinge unseres Lebens. Und deshalb will er, dass du wieder das bist, was er damals gewollt hat. Nicht, was du jetzt bist, sondern was er damals gewollt hat. Der Teufel ist der, der Gott bestiehlt. Er ist der, Gott schaden möchte. Er ist der, Gottes Plan zerstören möchte für dein Leben. Er ist der Quertreiber. Er ist der Verkläger der Brüder. Er ist immer, der gegen Gott kämpft. Und du leidest für Gott. Weil ständig Gott guckt gerade weg und da hat er schon was gestohlen dir. Wir haben so einen schönen Hund mal gehabt, einen lieben Hund. Der war ganz lieb, solange er mich sah. Aber sobald ich wegguckte, hat er den Kindern das Eis weggeschleckt. Sobald wir wegguckten, hat er irgendwas angestellt. Aber solange wir ihn angeguckt haben, solange er mit uns lief, war er schön brav und lieb. Und der Teufel ist brav und lieb, solange er neben Gott steht. Aber Gott muss sich nur einen Augenblick wegdrehen, beklaut er dich. Schadet er dir. Das ist er. So, der Herr wird all das zurückkriegen. Ach komm, und dann haben wir unseren Kindern gesagt, komm, heul doch nicht, wir kaufen dir frisches Eis. Neues Eis. Oder was es auch immer gewesen ist, was der Hund damals geklaut hat. Deine Wunde ist vielleicht unheilbar und du sagst, oh Gott, wie sieht es aus? Gott lässt es nicht zu, hör mir gut zu heute Morgen, Gott lässt es nicht zu, dass seine Schöpfung vom Teufel zerstört wird. Das ist meine Botschaft. Gott lässt es nicht zu, dass du als seine Hände Werk, bereitet im Mutterleib von Gott, zerstört wird. Gott lässt es nicht zu. Er wird es alles wieder herbringen, was der Kauz, dieser Schlitzohr und dieser Mörder, Lügner, Dieb und so weiter, was der alles angestellt hat. Gott bringt alles wieder zurück. Alles, er wird wieder alles gut machen. In Jeremia Kapitel 30, 12 bis 13 ist eine interessante Stelle über Israel. Von Israels Wunde, die ist unheilbar. Israels Wunde ist unheilbar. Und der Jeremia klagt darüber und sagt, so spricht der Herr, deine Wunde ist unheilbar. Schmerzlich ist dein Schlag. Niemand für deine Streitsache, für das Geschwür gibt es kein Heilmittel. Da ist kein Pflaster für dich. Das ist Israel, aber das kannst du auch sein. Das sind wir alle Menschen. Das gilt nicht nur für Israel. Deine Wunde ist unheilbar. Dein Schmerz ist, der Schlag ist so schmerzlich. Niemand für deine Streitsache. Für das Geschwür gibt es kein Heilmittel. Und da ist kein Pflaster für dich da. So sieht's aus. Viermal eine Verneinung ist in diesem Vers drin. Oder in diesen Versen. Viermal. Und es bezieht sich bezüglich der Wiederherstellung Israels. Unheilbar ist deine Wunde. Niemand führt deine Streitsache. Kein Heilmittel ist für dein Geschwür da. Kein Pflaster für das abgefallene Volk Gottes. Da ist keine Hilfe da. Wenn du das so liest, dann sagst du also, horch mal, für die Juden gibt es keine Hoffnung. Bei denen ist Hopfen und Malz verloren. Aber ich sage, nein, das ist nicht wahr. Für das Volk Israel gibt es eine Hoffnung. Und wenn es für die eine Hoffnung gibt, gibt es für dich auch eine Hoffnung. Amen. Da gibt es für dich auch eine Hoffnung. Wenn das alles ist, wenn was ich hier gelesen habe, wenn das nur eine Bibelstelle wäre und die einzige Bibelstelle wäre und wir sonst nichts anderes von der Bibel wüssten, wäre Israel hoffnungslos. Wäre die Wunde Israels unheilbar. Aber wenn schon beim Antichristen die tödliche Wunde genesen hat und die tödliche Wunde heilte, wie viel mehr bei den Kindern Gottes? Wie viel mehr bei den Kindern Gottes und wie viel mehr bei Israel, dem Volk Gottes? Menschlich gesehen ist es alles unheilbar. Menschlich gesehen gibt es keine Salbe. Menschlich gesehen ist es nicht lösbar. Ist es nicht lösbar und es gibt kein Pflaster. Aber dann Kapitel 30, Jeremia, Vers 17. Ich will dir einen Verband anlegen und dich von deinen Schlägen heilen, spricht der Herr. Ich will den Verband anlegen. Wiederherstellung. Wiederherstellung. Ich. Und weiter heißt es über Israel. Israel wird wieder aufstehen. Vorher heißt es, nein, gibt es nicht. Gibt es nicht. Und wird nicht aufgerichtet werden. Sie ist gefallen, die Jungfrau Israel. sie wird nicht wieder aufstehen, sie liegt hingeworfen auf ihrem Lande. Amos Kapitel 5, Vers 2. Und niemand richtet sie auf. Und als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, oh Gott, was soll ich da predigen? Niemand richtet sie auf. Für Israel gibt es keine Hoffnung eigentlich. Menschlich gesehen keine Hoffnung. Für dich und mich gibt es menschlich keine Hoffnung. Niemand richtet dich auf, niemand richtet mich auf. Menschlich gesehen. Erwarte nicht menschliche Wunder. Erwarte nicht menschliche Hilfe. Und die dummen Israeliten, die klammern sich immer an die Supermächte. Ob es nun Assyrien ist, ob es nun Ägypten ist, ob es nun England ist, ob es nun Amerika ist, immer wieder an menschliche Hilfe. Und die werden immer zu Schanden. Solange wir uns immer an Menschen klammern, werden wir immer zu Schanden. Niemand richtet dich wieder auf. Weder die Römer, noch die Griechen, noch sonst irgendjemand kann Israel aufrichten. Keine Nation, auch nicht die Deutschen mit ihren Spenden, auch nicht die Christen mit ihrem Geld, nicht einmal die Christen können Israel helfen. Niemand. Auch dir, und ich sage jetzt auch dir, niemand kann dir und mir helfen. Auch nicht die Betbrüder und die Betschwestern. Niemand. Warum? Weil Gott niemand anders seine Ehre gibt. Dieses Niemand schließt Gott aus, weil er sagt es. Niemand gilt nicht für Gott. Niemand gilt nicht für Gott. Niemand richtet Israel auf. Und dann lese ich die Klagelieder. Fortsetzung von Jeremia. Das ist zweiter Teil von Jeremia. Klagelieder 4, 13 bis 15 und dann Kapitel 3 noch weiter. Heißt es ist wegen der Sünde seiner Propheten, der Missetaten seiner Priester geschehen, welches in seiner Mitte das Blut der Gerechten vergossen haben. Sie irrten blind auf den Straßen umher, sie waren mit Blut befleckt, denk an Holocaust, so dass man ihre Kleider nicht mehr anrühren mochte. Weichet, unrein, rief man ihnen zu, weichet, kauft nicht bei den Juden. Hat man das nicht gesagt hier im Dritten Reich und so weiter? Weichet, rührt nicht an. Wenn sie flüchteten, so irrten sie umher. Man sagte unter den Nationen, sie sollen nicht länger bei uns weilen. Wir sind abgefallen, heißt es dann in Klagelieder weiter. Und wir sind widerspenstig gewesen. Du hast nicht vergeben. Du hast dich in deinem Zorn gehüllt und hast uns verfolgt. Du hast uns hingemordet ohne Schonung. Du hast dich in eine Wolke gehüllt, sodass kein Gebet hindurchdrang. Du hast uns zum Kehricht und zum Ekel inmitten der Völker gemacht. Das ist die Situation Israels. Dahin gegeben. Ein Zeichen des Dahingegebens. Dann Kapitel 3, Vers 19, Vers 31 bis 33, wenn jemand das lesen will. Und dann kann es weiter ab Vers 40 bis 50 weiterlesen. Aber ich mache nur Auszüge. Und dann sagt der Prophet Jeremia in Klagelieder, gedenke meines Elends, oder Israel spricht, und meines Umherirrens, des Wermuts und der Bitterkeit. Der Herr verstößt nicht ewiglich. Der Herr verstößt nicht ewiglich. Das, was für Israel gilt, gilt für dich heute Morgen. Der Herr verstößt nicht ewiglich. Sondern wenn er betrübt hat, erbarmt er sich nach der Menge seiner Gütigkeiten. Der nicht von Herzen plagt und betrübt er die Menschenkinder. Prüfen und erforschen wir unsere Wege oder unser Wesen und lasst uns zu dem Herrn umkehren. Lasst uns unser Herz samt den Händen erheben zu Gott im Himmel. Und deshalb beten wir mit hervorgehobenen Händen, wir ergeben uns Gott. Herr, wir ergeben uns nicht Menschen, wir ergeben uns nicht dem Schicksal, wir ergeben uns nicht den Sternen, nicht den kosmischen Kräften oder Elementen oder weiß ich sonst noch was. Wir ergeben uns nur Gott und sonst niemand. So wie der Jude sagt, ich beuge meine Knie vor Gott und sonst niemand, so sagen wir als Gläubige, wir ergeben uns Gott und sonst niemand. Wir fallen in die Hände Gottes und nicht in die Hände der Menschen. Okay, jetzt geht's weiter. Ich bin noch nicht fertig. Und alle unsere Feinde haben ihren Mund gegen uns aufgesperrt. Grauen und Grube sind über uns gekommen. Verwüstung und Zertrümmerung. Mit Wasserbächen rinnt mein Auge. So musst du heulen können, dass von hier Wasserbäche fließen. Mit Wasserbächen rinnt mein Auge, sagt Jeremia. Das ist der weinende Prophet, ja. Und wegen der Zertrümmerung, Tochter meines Volkes. Mein Auge ergießt sich ruhelos und ohne Rast, bis der Herr vom Himmel niederschaue und reinsehe. Und dann Kapitel 5, 1, Vers 5, Vers 6 und Vers 21. Gedenke, Herr. Und das ist, wie Wiederherstellung geschieht. Gedenke, Herr. Herr, erinnere dich, gedenke, Herr. Gott gedachte an Noah, mitten der Flut, mitten im Gericht. Gott gedenkt immer wieder im Gericht. Und das ist, was wir heute Morgen beten wollen. Wenn wir dieses Gebet beten, gedenke, Herr. Oder erbarm dich, unser Herr. Das ist das Gebet, was Gott gefällt. Gedenke, Herr. Dessen, was uns geschehen ist, schau her und sieh unsere Schmach. Unsere Verfolger sind auf dein Nacken. Wir ermatten. Man lässt uns keine Ruhe, oder auf meinen Nacken, wir ermatten, man lässt uns keine Ruhe. Ägypten unterwerfen wir uns, und Assyren um uns, Ägypter unterwerfen uns, und Assyren, um mit Brot gesättigt zu werden. Herr, bring uns wieder zurück, dass wir umkehren. Erneuere unsere Tage wie von alters her. Erneuere unsere Tage wie von alters her. Nicht von 80 Jahren, sondern 0,5. Von alters her, als ich noch gar nicht war, noch bevor ich gezeugt worden bin, von alters her, das ist der Punkt, wo Gott uns wiederherstellen will, noch bevor ich gezeugt worden bin, noch bevor meine Eltern sich kennenlernten oder zusammenkamen, von alters her. Was Israel selbst nicht tun kann, was andere für Israel nicht mehr tun können, das tut Gott für Israel, zu seiner Zeit, auf seine Weise, Wiederherstellung. Niemand, Klagelieder 1, Vers 9, das ist eigentlich der Schlüssel. Niemand, da ist niemand, der sie tröstet. Niemand, der sie tröste. Da ist niemand da. Und jetzt, Gott sagt, ich mache. Und Gott ist der Gott des Trostes heute Morgen. Und wir haben den Heiligen Geist. Und alle, die den Heiligen Geist haben, die haben den Tröster, die haben die Mutti. Halleluja. Und die Mutti, der Heilige Geist ist Mutti, Mama. Wir sagen zu Gott, Papa, Daddy. Aber der Heilige Geist ist Mutter und Gott des Trostes, der stellt uns wieder her. Wenn Gott sagt, niemand tröstet Israel, niemand tröstet dich, mein Volk, dann ist Gott ausgenommen. Dann nimmt Gott sich aus, wenn er sagt, niemand. Und er bringt die Wiederherstellung in unserem Leben. Er ist es, der tröstet. Er ist es, wieder gut macht. Auf doppelte Sünde, Jeremia 2,13, folgt doppelte Strafe. Und dieser doppelter Strafe folgt doppelter Trost. Also, auf doppelte Sünde, doppelte Strafe, doppelter Trost nach Jeremia 2,13. Oder Jesaja 57, 16 und 18. Ich will nicht ewiglich rechten und nicht auf immer ergrimmt sein, denn der Geist würde von mir verschmachten und die Seelen, die ich je gemacht habe. Also, wenn Gott zornig wäre, er würde selber sterben. Er würde selber verschmachten. Also ich könnte, wenn ich Gott wäre, könnte ich nicht happy sein, wenn ich sehe, das, was ich geschaffen habe, das geht zugrunde. Meine Schöpfung ruiniert sich, meine Schöpfung macht sich kaputt. Ich wäre kein Gott und ich könnte nicht Halleluja singen. Und ich könnte sagen, Engel, hört auf mit diesem Halleluja, mit diesem dummen Gequatsch. Die Welt geht verloren. Gott würde sagen, ich hätte, und das sagt Gott hier durch den Propheten Jeremia, ich würde verschmachten. Wegen der Missetat seiner Habsucht ergrimmte ich, also Israels, und schlug es, indem ich mich verbarg und ergrimmt war. Und es wandelte abtrümmig auf den Wegen ihres Herzens. Seine Wege habe ich gesehen und ich werde es heilen. Ich habe die Wege Israels gesehen und ich werde es heilen, sagt Gott. Er hat sich weggewandt. Ich kann es nicht mehr angucken. Ich kann es nicht mehr verkraften. Du musst Gott verstehen. Er ist genauso wie du und ich. Denn wir sind sein Ebenbild. Er konnte das alles nicht ansehen. Er war ergrimmt. Seine Wege habe ich gesehen und ich werde es heilen. Ich werde es leiten und Tröstungen erstatten und ihm und seinen Trauernden. Gott hat diese Sündenwege gesehen und Israel rebellierte. Und was hat Gott getan? Mit Manna gespeist, mit Wasser getränkt. Gott hat sie rausgeführt, obwohl es wirklich nicht verdient hat. Ich lese weiter, Jesaja 42. Es ist ein beraubtes und ausgeplündertes Volk Israel, also. Es ist ein beraubtes und ausgeplündertes Volk. Sie sind in Löchern gefesselt und allesamt in Kerkern versteckt. Sie sind zu Beute geworden und kein Erretter ist da zur Plünderung und niemand spricht vor der Plünderung. Und niemand spricht, gibt sie wieder her. Da ist niemand da. Wieder dieses Niemand. Mr. Niemand ist Gott heute Morgen. Niemand. Niemand ist da. Niemand spricht, gib sie wieder her. Man könnte daraus schließen, dass es keine Macht gibt, die gewillt wäre, überhaupt Israels Befreiung. Und eigentlich sind sie Die meisten Nationen in Amerika ist nicht gewillt, Israel zu helfen. Die möchten nur das als Keil benutzen gegen die Völker. Das ist alles. Die Supermächte immer nur ausnützen. Die Deutschen, die haben die Juden gerufen, weil sie Kapital brauchten. Und weil sie mit Geld was verstanden haben. So, aber niemand will diesem Volk richtig helfen, auf Grund genommen. Nur solange der Mohr da ist und seine Pflicht tut, ist es angenehm und gut. Aber das ist die Situation. Niemand, wer sich nur auf das Wort niemand sich stürzt hier und nur das niemand liest und so oberflächlich wie wir Christen manchmal sind, niemand, der wird verzweifeln. Aber Gott sei Dank, dass es noch eine Ausnahme ist. Das ist nicht das letzte Wort. Gott ist der Letzte. Gott ist am Ende, der das niemand ausspricht, der das Urteil spricht. Gott ist der Urheber alles Dinges. Und dann sagt er, dieser Niemand sagt er, gib sie wieder her. Gib sie wieder her. Wenn ich die Bibel weiterlese, Jesaja 42, müsst ihr weiterlesen bis Kapitel 43, da heißt es, wer unter euch will aufmerken und in Zukunft hören? Sie wollen nicht auf seinen Wegen wandeln und hörten nicht auf sein Gesetz. Er, Jakob oder Israel oder wie wir es nennen möchten, ist nicht zur Erkenntnis gekommen. Er nahm es nicht zu Herzen. Und nun so spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob, und der dich gebildet hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Und jetzt hör zu, wenn du durchs Wasser gehst, ich bin bei dir. Und durch Ströme, sie werden dich nicht überfallen. Und wenn du durchs Feuer gehst, wirst du nicht versenkt werden. Und die Flamme wird dich nicht verbrennen. Denn ich bin der Herr, dein Gott. Ich, der Heilige Israels, dein Heiland. Ich gebe als Lösegeld, hör mal zu, das ist Erlösung, Wiederherstellung. Ich gebe als Lösegeld Ägypten hin. Äthiopien auch. Äthiopien auch. Ja, mein Lieber, Äthiopien. Ich gebe Äthiopien und Seba an deiner Stadt, weil du teuer wertvoll bist in meinen Augen und ich dich lieb habe, so werde ich Menschen hingeben an deiner Stadt und Völkerschaften anstatt deines Lebens. Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Fürchte dich nicht, ich bin mit dir. Das ist Wiederherstellung Israels und das ist auch unsere Hoffnung. Gott ist in nach Römer 4,17 der das Nichtseiende ruft, als wäre es. Das ist Gott. Er ist der Wiederhersteller Israels. Er ist mein und unser Wiederhersteller. Er macht es. Das Nichtseiende ruft er ins Dasein. Kommt her, ihr Menschenkinder. Und wir dürfen nicht kleingläubig sein. Was Gott sagt, das kann er auch tun. Kannst du dazu Amen sagen? Das tut er auch. Amen. Das tut er auch. Jesaja 46, Vers 10. Und Gott sagt klar und unzweideutig, mein Ratschluss soll zustande kommen. Und all mein Wohlgefallen oder mein gesamter Wille werde ich tun oder vollführen. Mein Ratschluss soll zustande kommen. Alles, was Gott sich vorgenommen hat mit dir und mit mir, mit Israel, mit den Völkern, mit den Nationen, mit den Menschen grundsätzlich. Also meine Frau hier sprach, ich mache so einen Exkurs noch ganz schnell, und sprach, die im Buch des Lebens geschrieben stehen. Weißt du, die Geklonten, die stehen nicht im Buch des Lebens. Nur die, die Gott ins Dasein gerufen hat, die Geklonten. Also die Menschen fabriziert haben, die Menschen erzeugt haben, die Geklonten, die stehen nicht im Buch des Lebens. Aber alle, die Gott gewollt hat, die Gott bei ihrem Namen gerufen hat, die haben eine Seele, eine unsterbliche Seele. Die haben nicht nur einen Körper, die sind nicht nur Roboter, nicht nur Maschinen, nicht nur Züchtungen. Nein, die haben etwas Göttliches in sich. Und die Gott gewollt hat. Und ich bin überzeugt, der Antichrist wird Menschen schaffen nach seinem Bild, so wie Gott den Menschen nach seinem Bild geschaffen hat. Aber Gott stellt uns wieder her. Halleluja. Und Gott dreht diesen Film wieder zurück auf dem Punkt Null, so wie man ein Video zurücklaufen lässt. Alles kann man zurücklaufen. Gott lässt das alles zurücklaufen. Die ganze Geschichte lässt es zurücklaufen. Deine Lebensgeschichte lässt es zurücklaufen. Und du kannst noch einmal, deshalb du musst nicht an Reinkarnation glauben, an diesen ganzen Schmarrn. Gott dreht das alles zurück. Das ist es, das Bild, das Gott in unserem Leben schenkt. Zurück zum Nullpunkt. Nicht ich entwickle mich. Diese Entwicklung bringt uns nichts. Dann bist du am Schluss in Nirvana und nirgendwo. Aber dieses Zurückdrehen zum Ursprung aller Dinge. Vergebung. Bist wieder eingesetzt in dem, was du einmal warst. Gott ist ein Gott alles Fleisches. Alles Fleisches. Gott hat Erbarmen über das Fleisch. Gott hat Erbarmen gehabt über die Menschen. Und hat immer wieder Menschen verschont. Gott will nicht den Zustand des Bankrotts, der Knechtschaft und der Sklaverei, des Elends. Gott will nicht, dass wir in Trümmern leben. Das ist nicht Gottes Wille, dass wir in Ruinen hausen, dass unsere Mauern zerbrochen sind. Wiederherstellung ist das, was Gott geplant hat für dich und mich. Gott will nicht, dass du und ich verhungern. Und er will nicht zulassen, dass der Gerechte sein Grab bei den Ungerechten findet. Das wird er nicht zulassen. Galt für Jesus, gilt für dich und mich. Gott will nicht, dass wir in Krankheit weiterleben. Er will ein Ende machen und er sagt, hier sollen sich deine Wellen legen, du Bösewicht. Kannst nicht dauernd den und die bestehlen. Und vielleicht ist manches, was wir gelernt haben und so weiter, falsch und du bist schockiert. Aber ich möchte dich, dass wir umdenken. Gott hat das Beste für uns gewollt. Und die, die ihn lieben, alle Dinge werden zum Besten dienen. Halleluja, das ist Evangelium. Tut mir leid, ihr müsst euch eine andere Bibel kaufen. Ich glaube an Wohlergehen, ich glaube an Segen, ich glaube an Herrlichkeiten Gottes, ich glaube an Wunder. Und Wunder ist etwas, was ich nicht verstehen kann. Jemand, der die Gesetze überspringt, der wieder alles zurückbringt und wiederherstellt. Nehemia 5, da heißt es, eine interessante Stelle, wir müssen unsere Söhne und Töchter zu Sklaven erniedrigen oder zu Sklaven machen, klagte Nehemia bei dem König dort, als er dort vorspricht. Wir müssen unsere Söhne zu Sklaven und erniedrigen. Gott will nicht, dass wir uns zu Sklaven erniedrigen, zu wem auch immer. Gott will, dass wir wiederhergestellt werden, dass wir frei sind. Denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Da ist Leben, da ist Gesundheit, wo der Geist des Herrn ist. Und Nehemia geht nach Hause und baut die Mauer auf. Das ist so ein Bild der Wiederherstellung. Gott will uns wieder eine feste Burg sein. Gott will unsere Zuflucht sein. Die Mauer wird gebaut. Und die Mauer ist so ein Bollwerk gegen die Angst. Und du musst dich nicht fürchten. Gott will unsere Wiederherstellung. Er will den Einbruch des Satans, des Bösen in unserem Leben beseitigen. Glaubst du das? Ist das gut? Boah, mir gefällt's. Gott will den Zerbruch, den wir erlebt haben in unserem Leben, den will er beseitigen. Gott will diese ganzen Ruinen beseitigen aus unserem Leben. Und du denkst, mein Gott, was ist alles? Gott will deine Knechtschaft beenden. Das will er. Er will nicht, dass du noch mehr Sklave wirst. Unsere Söhne und Töchter müssen wir versklaven. Gott will nicht die Erniedrigung deiner Familie, deines Lebens, deines Standes. Er will, dass wir wieder frei sind. Weihnachten ist die Wiederherstellung der Menschheit. Da begann Gott, ganz klein, irgendwo im Stall von Bethlehem. Und da beginnt der Urzustand wieder zu greifen, dieser Urzustand. Und wir sollen Zeugen der Wiederherstellung sein. Das ist alles, warum wir hier sind. Gott will der Welt beweisen, du wirst deshalb so in die Pfanne gehauen. Du wirst deshalb so madig, du wirst deshalb so schlecht gemacht. Du musst deshalb durch solche Tiefen gehen. Du musst deshalb so viel Elend durchmachen, weil du ein Zeuge, nicht nur ba-ba-ba-ba-ba-ba, sondern dass du ein Zeuge, ein offener Zeuge, ein lesbarer Brief, ein Schauspiel vor der unsichtbaren Welt bist, dass die Welt sehen kann, so stellt Gott den Johannes Matutis oder wie du auch immer heißen magst, so stellt er her. Das ist ganz tief unten. Und je tiefer du unten bist, desto größer ist die Wiederherstellung. Desto größer und herrlicher ist die Wiederherstellung. Und deshalb passiert so viel Negatives in deinem und meinem Leben, weil Gott sich mächtig erzeigen möchte. Er möchte sich groß, du bist eine Demonstration Gottes. Du bist eine Demonstration der Macht Gottes, der Macht der Wiederherstellung Gottes. Und Gott beginnt da, diesen Urzustand wiederherzustellen. Wir sind Zeugen dieser Wiederherstellung. Und unser Leben ist ein Zeugnis der Wiederherstellung Gottes. Der Herr, so heißt es einmal, hat alle unsere Schulden bezahlt. Halleluja. Der Herr hat uns alle Schulden bezahlt. Wir sind frei vom Gesetz. Was für ein herrlicher Zustand. Frei vom Fluch, frei von jeder Verdammnis, frei von jedem Karma, frei von jedem Fluch, frei von all diesem ganzen Zeug, frei von allen Ängsten. Wir sind frei. Er hatte alles bezahlt, sodass ich schweben kann. Ich bin in einem Schwebezustand, wenn ich mit Gott lebe. Er hat uns das Bürgerrecht zurückgegeben, das man uns aberkannt hat. Das Bürgerrecht hat er uns, gibt er zurück. Wir sind wieder die erstgeborene Söhne Gottes oder Töchter Gottes. Herrlich. Unsere Namen stehen im Himmel wieder. Wir sind Kinder des Reiches, Söhne des Reiches, Töchter des Reiches. Wir sind nicht in Knechtschaft und uns kann man nicht mehr in Knechtschaft bringen. Hör, was ich dir sage. Dich kann man nicht mehr in Knechtschaft bringen, denn Gott hat uns wiederhergestellt. Mit der Wiedergeburt, mit der Erlösung, mit Weihnachten ist die Wiederherstellung greifbar. Man kann dich nicht mehr unter das Gesetz der Sünde bringen. Interessante Geschichte. Paulus, der ist in Philippi. Da wird er ausgepeitscht und wird er das Bild steht drin und wir fragen uns manchmal, warum stehen solche dumme Geschichten in der Bibel? Und manche dumme Geschichte hat eine ganz große Wahrheit, größere Wahrheit als die ganzen Geschichten, die so klar und eindeutig sind. Die eindeutigen Geschichten, die sind zweifelhafter oft manchmal als diese fraglichen Geschichten. Da ist doch eine Geschichte in Philippi, da wird er ausgepeitscht und dann sagt der Paulus, eigentlich sehr merkwürdig, ist der Jude eigentlich, sagt er, hör mal, das ist ein Verbrechen, was du getan hast. Ich bin ein römischer Bürger. Ich bin ein römischer Bürger. Als der Kerkermeister hörte, dass er ein römischer Bürger ist, was habe ich getan? Du hast einen römischen Bürger. Dann sagt er, ich habe mein Bürgerrecht mit teures Geld erkauft. Und dann sagt er Paulus, ich bin geboren als Römer. Eine ganz wichtige Geschichte. Verstehst du? Der Teufel kann dich auspeitschen. Der kann dich zugrunde richten und verschandeln und schlecht machen. Aber du kannst dich auf dein Bürgerrecht berufen und dann geht er in die Knie. Was kann ich für dich tun? Und sagt, jetzt massiere mich mal ganz schön. Wiederherstellung. Und verbinde meine Wunden und gib mir was zu essen. Und du siehst, der Kerkermeister, der spurt plötzlich. Als er sich besinnt auf sein Bürgerrecht. Viele Gotteskinder wissen nicht, dass sie Bürger des Himmels sind. Die sind nicht römische Bürger, nicht Bürger der Deutschen Bundesrepublik, sondern sie sind Bürger des Himmels. Halleluja! Besinn dich und sag dem Teufel, horch mal, weißt du nicht, wen du gerade geschlagen hast? Weißt du nicht, wen du jetzt zugrunde gerichtet hast? Weißt du nicht, wem du jetzt geschadet hast? Du, der zahlt dir mit Zins und Zins und Zinseszinsen zurück. Ich bin ein römischer Bürger. Ich bin Himmelsbürger. Halleluja. Lass uns zusammen sagen, wir sind Himmelsbürger. Halleluja. Wir haben einen höheren Anspruch, als der Paulus damals bei diesem Kerkermeister hatte. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Wir sind etwas Ungewöhnliches. Damit beginnt die Wiederherstellung. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Unsere Unschuld ist wiederhergestellt. Die ganzen Schulden, die gegen uns standen, das ganze Sünde, was uns anklagt und so weiter, ist wiederhergestellt. Unsere Reinheit ist wiederhergestellt, egal was, wie dein Leben versaut war. Egal, wie du stinkst aus dem Schweinestall dort, von diesem Schweinehirten. Egal, was dein Leben war, du bist wiederhergestellt. Badet ihn, zieh dir neue Kleider an, gib dir einen Fingerring. Das ist Wiederherstellung. Gott selbst trennt dich von der Sünde. Gott selbst ist, der dich befreit. Gott selbst ist, der dich wieder in deinen Stand versetzt. Dieser mein Sohn war tot und ist wieder lebendig geworden. Das ist Wiederherstellung. Natürlich nichts für ehrgeizige und stolze und ehrkäsige Menschen. Weißt du, alle, die stolz sind, die denken, sie müssen etwas für die Erlösung tun. Die sind auf dem Holzweg. Die arbeiten umsonst. Die strecken sich umsonst an. Die werden noch schön zu Schatten werden. Gott zeigt es ihnen, wenn sie manchmal so auf die Nase liegen und wieder Raupe spielen müssen. Gott zeigt es ihnen. Gott wird das tun, sagt es. Ich werde euch wiederherstellen. Und Gott wird eines Tages alles auf den Kopf stellen. Das, was hier unten ist, ganz tief unten ist, wirklich an den untersten Verliesen ist, das wird umgedreht, das wird in den Himmel gebracht. Und er stieg hinab an den untersten Örter der Hölle und nahm das Gefängnis gefangen. Und wo hat er es hingebracht? In den Himmel. Das Gefängnis. Der Herr wendet dein Schicksal. Jetzt pass mal auf. Du musst tief Luft holen, dich anschnallen vielleicht. Was ich jetzt sage, ist vielleicht sehr gefährlich. Du kannst vielleicht vom Glauben abfallen, ich weiß es nicht. Spar dir deinen Stolz und deinen Leistungstrieb und deinen Perfektionismus. Spar das alles. Genieß dein Leben. Genieß dein Leben. Mach ruhig Fehler. Gott erlaubt dir, Fehler zu machen. Blamier dich ruhig. Blamier, du kannst dich nicht genug blamieren. Ja, mach, Mach Dummheiten. Gott erlaubt dir, Dummheiten zu machen. Denn nur dann wirst du klug. Je mehr Dummheiten du machst, desto gescheiter wirst du nachher. Man wird klug aus seinen Fehlern. Stimmt das nicht? Oder heißt es nicht im Volksmund? Tapp ruhig ins Fettnäpfchen, mal da und dort. Tapp ruhig. Ihr könnt nicht genug Fehler machen. Im Himmel wirst du keine Fehler mehr machen. Deshalb, wenn du was erleben willst, musst du jetzt was machen. Ich habe euch gesagt, was ich sage. Ich stehe zu dem. Im Himmel könnt ihr keine Fehler mehr machen. Wenn du also diese Fehlererfahrung, Versagenserfahrung machen sollst, so weit, das musst du jetzt hier unten machen. Jetzt könnt ihr noch Menschen sein. Nachher seid ihr Heilige und Engel und sonst noch was. Jetzt könnt ihr menschlich sein. Jetzt könnt ihr noch menschlich reagieren. Gott erlaubte dem Bruder Petrus, ein Fehler nach dem anderen zu machen. Petrus, schau. Herr, bist du es? Lass mich kommen. Und sonst springt der Kerl, geht der Apostel über Bord. Und nach ein paar Minuten, gluck, 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 gluck. Herr, und wenn alle von dir weggehen, und wenn alle dich verleugnen, und wenn alle dich verlassen, ich, Simon Petrus, ich stehe fest zu dir. Und dann, kikeriki! Und was passiert? Da fangen die an zu fluchen. Ich kenne den Menschen nicht, weiß nicht, wovon du redest. Also hör auf doch mit dem Blödsinn, mich da zu beleidigen und zu belästigen. Gott erlaubt diese Dinge, damit du im Himmel was zu erzählen hast. Ja. Gott erlaubt es. Hör mir gut zu heute Morgen. Warum? Er will es wiederherstellen alles. Unser Glaube wird wiederhergestellt, egal wie viel du gezweifelt hast. Das ist alles nur Exkurs, nur so Zwischenspiel. Egal. Unsere Liebe wird wiederhergestellt. Egal, was alles gewesen ist, was alles passiert ist. Unsere Gerechtigkeit wird wiederhergestellt. Gott ist der Urheber der Versöhnung, 2. Korinther 5. Ich habe nicht mehr Zeit zu lesen. Vers 18 bis 20. Gott ist der Urheber der Vergebung. Der Urheber der Wiederherstellung. Er ist es. Gott will deine Wiederherstellung. Ob du es fassen kannst oder nicht, das will er. Oder er erlaubt, dass du Fehler machst. Und gerade über diese Fehler, über dieses Unverstehen und das Unbegreifen, Gott stellt alles wieder her. Weißt du, wie das wiederherstellt? Du wirst mich dreimal verleugnen, Simon Petrus. Der Herr hätte beten können. Der Herr sagt sogar, Satan begehrt euch und will sichten, wie man Weizen von Spreu trennt. So will er euch sichten. Jesus hat es ganz genau gewusst und hat Petrus sie dreimal blamiert. Und was macht Jesus? Er sitzt da, Petrus, hast du mich lieb? Immer noch? Ja, Herr. Petrus, hast du mich lieb? Für die erste Verleugnung, für die zweite Verleugnung, für die dritte Verleugnung. Hast du mich lieb? Und als er das dritte Mal gefragt wurde, hat er Sprache verschlagen. Fing an, bitterlich zu weinen. Er wusste, was jetzt passiert, wenn der Herr ihn dreimal fragt. Wiederherstellung. Das ist Wiederherstellung. Gott fragt uns liebevoll, hast du mich lieb? Mehr will Gott von dir nicht wissen. Hast du mich lieb? Und wenn du ihn lieb hast, bitteschön. Habt ihr noch ein bisschen Geduld mit mir oder soll ich Amen sagen? Ich kann auch Amen sagen. Im Propheten Jesaja, wer ist für Amen? Du denkst, keiner ist für Amen. In der Bibel, ich will noch ein bisschen was Theologisches, weil ich mag Theologie, die Lehre von Gott und über Gott und so weiter, ich kann nicht genug bekommen. In Jesaja heißt es von Gott, Gott sagt, ich bin dein Schöpfer oder dein Schöpfer ist dein Mann. Dein Schöpfer ist dein Mann. Ganz interessante Sache. Mit der Vermählung mit Gott beginnst du ein neues Verhältnis. Wenn du dich mit Gott vereinigst, wenn du mit Gott eins wirst, wenn du zu ihm kommst, ihn annimmst, ihn akzeptierst, schließt du einen Bund mit Gott und du bist ein anderer Mensch. Egal was vorher war, was vorher gewesen ist. Vergiss das. Ein neuer Vertrag. Und deshalb bei der Taufe, egal. Weißt du, bei der Taufe, die Taufe ist ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. Und wer noch nicht getauft ist, sollte schnell sich anmelden. Zettel ausfüllen, Geburtstag draufschreiben, wo er geboren ist, damit ich die Taufkarte herstellen kann. So, und dass alles ordentlich seinen Weg geht. Also wer noch nicht getauft ist, die Taufe ist ein Bund eines guten Gewissens mit Gott. Und alles, was vorher war, wenn jemand heiratet, weißt du, was dann passiert? Dann interessiert es nicht mehr, was das Mädel vorher war, wie es geheißen hat, wie viel Schulden es hat, muss nur dem Herrn oder dem neuen Mann, Partner sagen, wo es Geld geblieben ist, das alte Geld, was sie hatte, muss also ein bisschen beichten, aber das ist auch eigentlich alles. Das ist auch eigentlich alles. Aber mit der Vermählung hört alles auf, was vorher war. Kriegt neuen Namen, wird neu eingesetzt und das ist es dann die Frau Meier. So, und wird auch so behandelt, auch so begrüßt, auch so respektiert. Und sie kann es unterschreiben für ihren Mann. Sie hat die Schlüsselgewalt. Sie hat die Schlüsselgewalt. Wir Christen, wenn wir uns mit dem Herrn verheiraten, wir haben Schlüsselgewalt. Und weißt du, was Schlüsselgewalt heißt? Ich kann wirtschaften. Ich kann Essen einkaufen und ich kann Essen, also die Frau ist fürs Essen zuständig. Und so wieder wie mit der Schlüsselgewalt. Also Schlüsselgewalt fürs Essen. Ich kann also haushalten. Ich als Diener Gottes darf haushalten, denn ich bin mit dem Herrn vermählt. Ich bin mit dem Herrn ein Fleisch und es gibt zwischen mir und Gott keinen Unterschied mehr. Wir sind ein Fleisch. Weil das für die Ehe gelten soll, gilt es für Gott zweimal. Wiederherstellung. Aber in dem Augenblick, wo ich Ja zu Jesus sage, egal was es war, egal ob du vorher eine Prostituierte warst, spielt keine Rolle bei Gott. Ich will einen kleinen Beweis antreten, wie Gott arbeitet. Adam, also bei dem Sündenfall, weil das muss man ja, ganz kurz muss ich zurückgehen. Der Sündenfall, da waren drei Wesen beteiligt. Adam, Eva und der Erzengel, Luzifer. Der Erzengel verführte da die Eva und die Eva versuchte, den Adam zu verführen. Verstehst du? Der Erzengel verführt, der Luzifer verführt die Eva und die verführte Eva verführt den Adam. Das ist diese Kettenreaktion, was dort passiert. Die Wiederherstellung ist die Kehrtwendung. All das Geschehen. Weihnachten, ich will euch den tieferen Sinn von Weihnachten noch ganz schnell rüberbringen, weil wir jetzt in Advent drin stehen und Weihnachten und Advent, was das alles bedeutet. Weihnachten, was dort in Bethlehem passierte, was beim Zacharias passierte, was mit der Elisabeth passierte, hat alles mit dem Sündenfall von Garten Eden zwischen Euphrat und Tigris zu tun. Was ich sage, ist die Kehrtwendung um 180 Grad. Um 180 Grad. Der Erzengel verführt die Eva und die Eva verführt den Adam. Und was passiert jetzt? Geh mal Weihnachtengeschichte. Wie passiert die Weihnachtsgeschichte? Womit wird sie eingeläutet? Erzengel Gabriel. Und dann die Maria. Und dann der Josef. Diese drei Gestalten. Wiederherstellung. Gott will die Wiederherstellung der Menschheit. Und zwar grundsätzlich. Daher musste Gott jemand finden, der den Samen für seinen Sohn empfängt. Maria, dieses unschuldige Mädchen. Gott sandte Jesus. Nicht die Menschen haben Jesus herabgebetet, die haben zwar gehofft, gewartet und so weiter. Und er sandte keinen Supermann, keinen Supermessias. Er sandte Jesus in eine abgewirtschaftete Königsfamilie. Die waren bankrott. Die Davids Linie war am Ende. Die haben kein Haus gehabt, nichts mehr. Als Flüchtlinge kamen sie aus Babylon zurück. Die waren noch ein bisschen fromm. Deshalb haben sie die Synagoge in Nazareth gebaut. Jesus stellte sich unter der sündige Menschheit. Die ganze biblische Geschichte um Weihnachten ist nichts anderes wie eine klare, eindeutige, hundertprozentige Wiederherstellung. Muss ich noch ein bisschen rausholen. Die Familie Jakobs und auch die Patriarchenfamilie Rebekka hat ihren Mann betrogen. Israel hat Gott betrogen. Die Menschheit hat Gott betrogen. Rebekka hat den Isaak betrogen, nicht Esau, sondern Jakob vorgeschoben. Und er sollte der Segensträger sein, 1. Mose 27. Und so wie in der Familie Adams Kain und Abel kämpften, die Nachkommen Adams, Kain und Abel kämpften, so kämpften jetzt in der Familie Gottes Esau und Jakob. Jakob und Esau kämpften dort am Jabbok, außerhalb des gelobten Landes, so wie Kain und Abel außerhalb des Mutterschoßes kämpfte. Der Same des Weibes wird der Schlange den Kopf zertreten, war die erste Verheißung. Nur ganz kurz theologisch ein bisschen. Und dann wurde Jakob von Gott berührt. Von einem Engel berührt. Und dann kann er dem Esau begegnen. Und kann Esau als seinen Bruder annehmen. Und ich sage euch eines, da wird ein Wunder noch passieren zwischen Christen und Juden eines Tages. Das Wunder ist noch nicht passiert. Kann auch nicht passieren. Das Wunder wird passieren, wenn der Engel Jakob berührt dort. Aber das ist ein anderes Thema. Und Satan hat den Samen der falschen Liebe in den Leib Evas gesät. Und sie brachte diesen Kain zur Welt, den Erstgeborenen, der dann seinen Bruder ermordete. Daher musste Gott wieder einen reinen Körper finden. Das war die Mutter Maria hier, ein junges Mädchen, wo der Sohn Gottes geboren werden könnte. Und jetzt passiert noch etwas in der Familie Jakobs. Bitte hört mir gut zu. Vielleicht hast du noch nie die Predigt über Tamara, der Tochter Jakobs, gehört. Die Tamara ist eine ganz interessante Geschichte, ein ganz interessanter Fall. Tamara hatte also den ältesten Sohn von Juda, der aus dem Stamm dem Sohn Judas geheiratet, 1. Mose 38. Und das heißt es, und das missfiel Gott und er starb. Der erstgeborene Sohn Judas starb. Und jetzt, der Teufel hat versucht, mit allen Mitteln die Linie des Segens zu zerstören. Die Linie des Segens kaputt zu machen. Und dann den Bruch, jener Zeit, also, und dann hat er, oder den Brauch jener Zeit, hat die Tamara den zweiten Sohn von Juda geheiratet, den Onan, und der hat keinen Samen erweckt, Onani, also er hat den Samen auf den Boden verschüttet oder vergossen, sagt uns die Bibel. So, das ist interessante Geschichte. Und dann zum dritten Mal, da verkleidet sich die Tamara. Jetzt hören wir gut zu. Jetzt, das ist Heilsgeschichte. Das ist Offenbarungsgeschichte. Das hat mit Weihnachten was zu tun. Sonst verstehen wir Weihnachten nicht, warum diese Jungfrau Maria da ist und fangen da dumme Gedanken in unseren Kopf zu kreisen. Und so weiter. Und dann verkleidet sich die Tamara als eine Prostituierte am Wegesrand. Und der Schwiegervater, der kommt vorbei und geht zu dieser Frau ein, und das ist seine eigene Schwiegertochter. Und Tamara wollte ja den dritten Sohn Schela und so weiter haben, aber Vater Juda gab nicht den dritten Sohn, also nicht zur Verfügung gestellt, hat sich geweigert. Du siehst also, der Teufel hat mit allen Mitteln versucht, die Segenslinie über Juda, weil da Jesus kommen sollte, zu vermasseln und zu verderben. So, und was passiert? Juda geht zu der Tamara und der Tamara wird schwanger vom Juda, Vater Juda. Ja, der Vater Juda, der Lobpreis da und der Anbeter Gottes geht in Puff und zu der Prostituierten. Das ist die Geschichte. Das steht in der Bibel. Könnt ihr ja nachlesen, wenn ihr wollt. Und jetzt zeugt er zwei Söhne oder die Zwillinge kommen und so weiter. Die Zwillinge, die werden geboren, aber auch wieder dieser verderbte Leib. Der zweite Sohn Peres kam als erster zur Welt. Eine Geschichte, die Hand streckt heraus, dann zieht er wieder die Hand rein und so weiter. Es ist ein Kampf im Leib der Tamara, der Tochter hier, der Schwiegertochter der Judas. Der große Kampf. Es geht um die Wiederherstellung des Mutterschoßes. Und die Jungfrauengeburt ist die Wiederherstellung des Mutterschoßes. Deshalb musste Jesus kommen. Jesus hat nicht kommen können in ein jüdisches Mädchen als solches. Sie musste eine Jungfrau sein. Aber was hat man der Maria unterstellt? Jetzt muss man das sehen. Genau das, was Juda tat. So Bastard. Mit dem römischen Soldaten, sagen die Juden bis heute noch im Talmud. Mit dem jüdischen Soldaten hat sich die Frau eingelassen. Und so weiter. Und dann Josef will verlassen heimlich. Aber Gott hat hier einen Punkt gemacht und die Wiederherstellung. Juda hat die Schwiegertochter geschändet. Aber hier, der Herr bringt in den Leib der Jungfrau Maria den Sohn Gottes hinein. Das ist ganz arg wichtig. Und dieses unschuldige Mädchen, Maria empfängt gemäß den Willen Gottes das Kind. Aber jetzt passiert noch etwas. Maria und Elisabeth sind Verwandte. Elisabeth ist die Schwester von Maria. Und es ist interessant, dass die Elisabeth die Frau von Zacharias ist. Zacharias ist ein großer Priester in Israel und hat gerade seinen Dienst. Und eigentlich der Priester Zacharias sollte die Maria beschützen. Auch er hat versagt im gewissen Sinne, hat Gott den Josef genommen. Es sind so viele Geschichten, dass die Wiederherstellung, wie Gott wiederherstellt die Menschheit und so weiter. Maria besprach sich mit dem Priester Zacharias. Guck mal, was mir passiert ist. Der Engel kam zu mir. Und zwar bei der Elisabeth zu Hause hat Maria empfangen. Und dann bespricht er sich, guck mal, was mir passiert ist, was soll ich jetzt machen? Dann sagt der Priester, bleib 3 Monate hier. Als sie dann ihre Schwangerschaft nicht verbergen konnte, offenbart sie das dem Josef, ihrem Verlobten. Und so weiter. Der Engel sagte, gesegnet bist du unter den Gesegneten der Frauen und die Frucht deines Leibes sei gesegnet werden und so weiter. Wer bin ich, dass ich die Mutter des Herrn bin? Maria hat auch im gewissen Sinne, obwohl sie so fromm war, hat im gewissen Sinne versagt. Denn wir wissen, solange Jesus lebte, das ist auch alles Wiederherstellung, solange Jesus lebte, die Maria, die haben gesagt, Jesus spinnt. Die Brüder von Jesus haben gesagt, Jesus spinnt. Die glaubten nicht an ihn. Aber weißt du, dann nachher am Kreuz passiert die Wiederherstellung. Da steht die ganze Familie der Zacharias in der Geschichte für sich selbst. Johannes der Täufer wird der Wegbereiter. Er sollte in diese heilige Priesterfamilie, sollte Jesus zur Welt kommen. Jesus war Priester, König und Prophet. Sollte zur Welt kommen. Das war alles versucht. Der Feind versucht es zu verhindern, dass es ja nicht passiert. Aber dann am Kreuz, dann sehen wir, das ist deine Mutter. Und dann sehen wir als den ersten Ältesten, als den Leiter der Gemeinde in Jerusalem, wer ist es? Jakobus, der Bruder des Herrn. Jakobus, der Bruder des Herrn. Und ich sage euch eines, Gott ist nicht nur an der Wiederherstellung deines Lebens, deines Geistes, deiner Situation, sondern Gott ist interessiert an der Wiederherstellung deiner ganzen Familie, wie die verquickt und verzwickt sind, die ganzen Situationen da mit dem Zacharias da und dass der das nicht annimmt, nicht glauben kann, der kann nicht einmal glauben, dass sein Sohn Johannes heißen sollte, der kann gar nichts glauben, ist aber Priester Gottes. Du siehst, alles geht schief, alles wird vermasselt, alles liegt daneben, aber Gott kommt zu seinem Plan, seinem Programm, sein Sohn kommt, genauso wie die Propheten geweissagt haben. Und in deinem und meinem Leben wird sich all das erfüllen, was in der Bibel über dich und mich geweissagt wurde. Wird sich alles erfüllen. Halleluja. Und egal wie das vermasselt wird, egal wie das versaut wird, egal wie das verdorben wird, egal was die Menschen damit anstellen und was angestellt haben, schon, weißt du, nicht, dass du was kannst, sogar schon deine Vorfahren, die alten Germanen und wo du auch herkommst, was die alles gemacht haben. Gott stellt wieder alles her. Halleluja. Gott stellt Israel wieder her. Du eines Tages wird alles perfekt sein. Da wird alles perfekt sein. Da hört der ganze Schmus auf, da hört die ganze Verdecken und Verschleiern und Ignorieren und da hört alles, da wird alles offenbar werden auf der einen Seite, aber das ist nicht das große Problem. Die große Sache, die mich begeistert ist, es wird alles so sein, wie es am Anfang war. Wie es am Anfang war. Lies diese Stelle, in der Bibel kommt es immer wieder vor, wie es am Anfang war. Wie es am Anfang war. Wie war es am Anfang? Und am Anfang war alles voll perfekt. Vers 1 von Genesis, Kapitel 1. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Punkt. Und genau so wird es sein. Am Anfang Himmel und Erde. Das wird sein. Und dann kannst du alles andere vergessen. Ein anderer wird dann nachher sein, da werden Bücher aufgetan und da wird eine Geschichte sein, so wie Brockhaus oder Enzyklopädie, Leben auf der Erde. Das Leben auf der Erde. So. Und das wirst du gucken. Wollen wir mal sehen, die Berliner, also unter B. Wir gucken bei den Berliner mal an. Und mal unter N, neue Nazareth-Kirche, was ist da alles gewesen? Preis Gott, Wiederherstellung, wie es am Anfang war. Ich freue mich schon auf diesen Tag. Das ist für mich das Größte. Und es hat schon begonnen, es hat schon angefangen. Wir sind mittendrin im Programm Gottes der Wiederherstellung. Wir werden wiederhergestellt. Halleluja. Nicht nur renoviert und nicht nur repariert, sondern da wird es so sein, wie es einmal war. Der Film wird zurückgedreht auf null. Preis Gott, lass uns aufstehen. Und Gott dreht den Film deines Lebens auf null. Weißt du, es gibt so Traktätchen, Leute sind manchmal so fromm, da geboren, dann studierst du und so weiter und soll so der Film deines Lebens ablaufen. So möchte ich nicht, dass mein Film abläuft. Dann ist das Kreuz das Letztes, also Friedhof. So, das ist nicht das Letzte. Mein Film geht rückwärts, nicht vorwärts. Mein Film geht in die Richtung, dass ich umkehre um 180 Grad und ich gehe dort zurück, wie es am Anfang war. Vater, ich danke dir, dass du uns den Anfang zeigst und dass wir uns bewusst sein dürfen, am Anfang, Herr, warst du und am Anfang war niemand anders da. Am Anfang konnte niemand unserem Leben schaden. Am Anfang war unser Leben bei dir in deiner Hand. Herr, und unser Leben ist bis heute immer noch in deiner Hand. Und du bist der Anfänger und du bist auch der Vollender, Herr. Und was dazwischen ist, nur ein Exkurs. Der ganzen Sache, des ganzen Geschehens, Herr, ist nur Zwischenausflug. Nur eine kleine Abzweigung, nur eine kleine Umleitung, die wir hier nehmen. Herr, und ich danke dir, wir kommen nach Hause und wir werden bei dir wieder sein und da wird der Vater sagen, wie beim verlorenen Sohn, dieser mein Sohn, diese meine Tochter war tot und ist wieder lebendig geworden. Halleluja, Halleluja. Und das Fest der Gotteskinder beginnt. Halleluja, das Freudenfest im Himmel. Weihnachten beginnt. Halleluja, und ich freue mich auf Weihnachten. Danke, Jesus. Ich freue mich auf Weihnachten, weil das ein Jubelfest für uns ist. Halleluja, Halleluja. Dir sei Ehre, dir sei Dank und dir sei Preis. Halleluja. Amen.
Yes, Lord.